Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der heutige Predigttext steht in 5. Mose 7 in den Versen 6 bis 12. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nur die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn du diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag ist traditionell der Sonntag der Tauferinnerung. Nun ist das mit der Erinnerung an die Taufe so eine Sache. Die allermeisten sind ja als Säuglinge oder kleine Kinder getauft und da ist die Erinnerung doch noch ein bisschen schwach. Man kann das vergleichen mit den Israeliten hier in unserem Predigttext. Das 5. Buch Mose ist ja in weiten Teilen eine Rede von Mose an das Volk Israel, kurz bevor sie in das versprochene Land kamen. Also sie waren schon lange unterwegs, 40 Jahre in der Wüste, eine Generation ist verstorben und nun kommen sie, steht das neue Land vor ihnen. Und auch da war es so, die allermeisten konnten sich auch nicht mehr erinnern, weil sie dann noch gar nicht da waren oder noch zu klein waren, als der Auszug aus Ägypten war. Das hatten sie nicht mehr bewusst miterlebt. Und nun erinnert Mose sie daran, was Gott alles für sie getan hat. Und fordert sie auf, jetzt macht ernst im Leben mit Gott. Und das passt auch zur Situation von denen, die als Kind getauft wurden, sich daran nicht mehr erinnern können und jetzt also sich neu durch Gottes Wort herausfordern lassen, zu leben, passend zur Taufe. Also Überschrift heute, das Leben der Getauften. Zwei Gedanken dazu. Das erste, Gott hat sich für uns entschieden. Gott hat sich für uns entschieden. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Vor langen Jahren, als ich in der Schule war und im Sportunterricht, Fußball, da gab es immer so, dass der Sportlehrer dann so zwei Leute ausgesucht hat, eine Mannschaft, andere Mannschaft, und die durften dann wählen, jeweils einen, der dann in ihrer Mannschaft war. Und natürlich wurden die zuerst ausgewählt, die besonders gut war im Fußball. Ich war meistens unter den Letzten, die gewählt wurden. Aber wer als Erster gewählt wurde, der war besonders geehrt. In unserem Predigttext, da heißt es, dass Gott das Volk Israel erwählt hat. Man könnte also sagen, das ist die erste Wahl Gottes, das Volk Israel. Es ist ein ganz besonderes Volk. Bis heute übrigens, auch wenn es viele nicht gerne hören wollen, Gott steht bis heute zu seinem Volk. Und so wie ein guter Fußballspieler in Ehren gehalten wird, so hat auch Gott sein Volk sozusagen in Ehren gehalten. Er hat es begleitet, hat es beschützt. Vor allem, er hat es befreit aus Ägypten, von der Sklaverei, vom Pharao. Hat es herausgeführt aus dem Land der Unterdrückung, hat es gerettet vor den Verfolgern, die ihn hinterherjagten. Das lesen wir in Vers 8. So hat er sich eingesetzt für sein Volk, hat den Menschen gezeigt, ich bin bei euch. Man könnte sagen, die Taufe ist auch so eine Art Wahl, dass Gott dem Täufling sagt, du darfst zu mir gehören, du kannst dich auf mich verlassen. Und als Getaufte können wir erleben auch, ja, Gott begleitet mich über Jahrzehnte hinweg. Die getauft sind, überlegt mal, was ist alles seit eurer Taufe passiert? Da waren äußere Dinge, die Gott geschenkt hat. Er hat mich versorgt, ich kann heute hier sitzen. Da waren menschliche Begegnungen, die er mir gegeben hat, Eltern, Freundinnen, Freunde, vielleicht ein Ehepartner. Und allein schon durch diese äußeren Dinge hat Gott einfach seine Gnade und seine Güte gezeigt. Es ist gut, dass wir uns nicht nur am Erntedankfest immer wieder daran erinnern. Und ganz besonders hat er sich uns gezeigt durch Jesus Christus. Jesus ist das größte Geschenk Gottes. Viel größer als alles Äußere, was wir in dieser Welt haben. Wieso? Weil seine Liebe, seine Gnade, weil die Vergebung, weil die Auferstehung noch viel mehr ist als alles das, was uns in unserem Leben hier Freude macht. Durch Jesus können wir ein Leben haben, das nie mehr zu Ende geht. Und wir müssen sogar vor dem Tod keine Angst haben. Dann wählt auch Gott sozusagen seine Leute in den Himmel, alle, die zu Jesus gehören. Und auch dafür kann die Taufe ein Zeichen sein. Wir taufen ja mit Wasser. Wofür brauchen wir normalerweise Wasser? Na, heute zum Trinken, aber auch, ich vermute mal, die allermeisten haben sich heute Morgen gewaschen. Bitte mal melden, wer nicht. Nein, müssen wir nicht. Also man wäscht sich, um Dreck abzuwaschen, mit Wasser. Und so kann die Taufe mit Wasser ein Zeichen dafür sein, dass Jesus sozusagen den Dreck der Seele, den Dreck des Lebens abwäscht. Dass er alles wegnimmt, was verkehrt gelaufen ist. Wenn du vielleicht heute Morgen hergekommen bist mit einer Schuld, irgendwas, was dich belastet, du kannst es abgeben bei Jesus. Du kannst aufatmen. Und damit ist auch das Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung. Du brauchst keine Angst zu haben, auch nicht vor dem Gericht Gottes, wenn du einmal vor ihm stehst, weil Jesus sich für dich entschieden hat und die Taufe ist dafür ein Zeichen. Man könnte fragen, wieso eigentlich? Ich sagte, beim Fußballspielen, da werden die gewählt, die besonders gut sind. Wie ist das beim Volk Israel? Waren die auch besonders gut oder besonders stark? Nein, eher im Gegenteil. Das war ein unbedeutender Haufen von Leuten. Sie hat noch nicht mal ein eigenes Land, geschweige denn starkes Militär oder irgendwas, was Eindruck gemacht hätte. Und man kann auch nicht sagen, dass sie moralisch besonders gut waren. Mose, der das Volk aus Ägypten geführt hätte, war immerhin ein Mörder. So jemand hätte heute keine Chance, Bundeskanzler zu werden. Wahrscheinlich noch nicht mal Presbyter. Oder würdet ihr, was würdet ihr davon halten, wenn wir bei der nächsten Presbyteriumswahl jemanden aufstellen, der als Mörder bekannt ist? Die Stimmen werden wahrscheinlich wenige. Mose sagt es ganz deutlich in unserem Predigtext, dass Gott sich nicht für das Volk Israel entschieden hat, weil es etwas Besonderes ist. Er betont sogar ausdrücklich, dass es das Kleinste unter allen Völkern ist. Wenn es nach den Maßstäben dieser Welt ginge, nach den Maßstäben des Fußballs, da hätte Gott sich besser für die Babylonier entschieden oder für die Ägypter. Das waren starke Völker. Warum ausgerechnet die Israeliten? Schlicht und einfach aus Liebe. Der Herr hat euch nicht erwählt, weil ihr größer seid als andere, sondern weil er euch geliebt hat, sagt Mose, sagt Gott durch Mose in Vers 8. Also die Liebe Gottes, das ist der entscheidende Grund für die Erwählung. Das ist der einzige Grund dafür, dass Gott sich für das Volk Israel entschieden hat. Dazu passt auch Vers 7, das hebräische Wort, was hier mit angenommen übersetzt wird, das kann wörtlich auch bedeuten, seine Liebe auf etwas richten. Also kommt gleich zweimal die Liebe vor hier. Das Volk Israel hatte nichts vorzuweisen wie andere Völker. Gottes Entscheidung für Israel, das ist also so, als ob beim Fußballspiel der als erster gewählt wird, der keinen Ball bekommt und immer neben das Tor schießt, so wie ich früher vielleicht. Oder in anderen Maßstäben, so wie die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr. Also das Volk Israel hatte keinen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein. Und auch wir haben dazu keinen Grund. Ich jedenfalls nicht. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ich bin ja ein anständiger Mensch, ich tue ja nichts zuleide oder ach, ich war ja früher auch im CVM, ich gehe in die Kirche, ich zahle brav meine Kirchensteuer. Ich bin doch ein Christ, ein guter Christ. Gott kann doch ganz zufrieden sein mit mir. Wer so redet, der ist vielleicht wie die Ägypter, die sagen, wir haben eine starke Streitmacht. Wir haben es verdient, dass Gott auf unserer Seite steht. Aber dann vertraut man letztlich mehr auf sich selbst als auf Gott. Gott aber liebt besonders die Schwachen, die, die nichts vorzuweisen haben, die, die ihre Schuld zugeben. Das wäre auch das Problem der Pharisäer damals bei Jesus. Fromme Leute, aber sie meinten, sie machen es richtig, besser als die anderen. Das ist völlig quer zu dem, was in unserer Gesellschaft immer wieder gesagt wird. Schon Kindern sagt man immer, du bist toll, alles, was du machst, ist super, nicht? Krak, 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 ein Bild, ist doch wunderbar. Ja, klar, man muss Kinder loben, aber die Frage ist, auch welches Menschenbild steht dahinter? Und wie ist das in der Verkündigung? Manchmal auch bis in fromme Kreise hinein. Wir haben in diesem Wochenende das Jubiläum 150 Jahre Zehlfurt im Kreisverband. Wunderbar, was Gott geschenkt hat. Meine Frau und ich waren gestern am Siegufer, da war Bläserserenade, wunderschöne Musik, so ganz tolle Stimmung an der Sieg. Zwischendurch wurden Texte vorgelesen und da kam dann sowas vor wie, ja, ihr seid alle so gut, ihr habt ein gutes Herz. Da habe ich gedacht, nee, also in meiner Bibel steht immer noch, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und ich weiß ja auch, was in mir steckt, leider. Darum brauche ich Vergebung, brauche ich Jesus. Sagt ihr das auch so? Gott liebt besonders die, die schwach sind, die ihre Schuld zugeben. Und auch die Taufe eines Säuglings, eines kleinen Kindes, ist dadurch ein Bild dafür, dass Gott die Kleinen und die Schwachen liebt. In der Taufe hat Gott sozusagen eine Entscheidung getroffen. Er will, dass wir, die wir auch oft schwach sind, bei ihm sind. Er will uns seine Liebe zeigen. Nur wird die Taufe bei uns heute oft missverstanden. So als eine Art Lebensversicherung. So nach dem Motto, bist du getauft, kommst du in den Himmel? Bist du nicht getauft? Ja, weiß ich nicht. Nicht früher war das so, dass man mit kleinen Kindern nicht rausging, weil man Angst hatte, denen stößt irgendwas zu, wenn sie dann nicht getauft sind. Das ist Unsinn. In der Bibel hängt es allein am Glauben an Jesus Christus, ob ein Mensch zu Gott kommt oder nicht. Und im Neuen Testament wurden auch noch keine Kinder getauft. Es gibt da so Äußerungen, mancher legt das so aus, dass getauft wurde mit seinem ganzen Hause, aber wir haben Belege aus dem 2. Jahrhundert, wo das unterschieden wird. Da heißt es, grüße das ganze Haus und die Kinder. Also die Kinder waren da noch nicht dabei. Das heißt, wir müssen alles das, was wir im Neuen Testament über die Taufe lesen, beziehen auf Leute, die getauft sind und an Jesus glauben, auf Gläubige. Nicht auf alle, die getauft sind, aber mit dem Glauben nichts zu tun haben. Das ist das Missverständnis der Taufe. Und da müssen wir immer wieder sagen, nein, so ist das nicht. Und darum spricht auch einiges dafür, gerade die zu taufen, die an Jesus glauben. Gibt es auch gute biblische Gründe für. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass in unseren Kreisen die Taufe oft auch gar nicht so eine große Bedeutung hat. Aber der heutige Sonntag der Tauferinnerung lädt uns mal ein, positiv zu fragen, was bedeutet mir, wenn ich denn glaube, was bedeutet mir die Taufe positiv? Luther ist für uns ein großer Reformator, mutiger Mann. Was der sich alles getraut hat, wie er mit Jesus gelebt hat, ihn verkündigt hat und was das für Auswirkungen hatte. Aber dieser große Luther, er war oft schwermütig, vielleicht sogar depressiv. Seine Frau musste ihn immer wieder aufrichten. Und immer wenn er das Gefühl hatte, jetzt wird es ganz schwer, dann hat er sich einen kurzen lateinischen Satz gesagt oder sogar aufgeschrieben mit Kreide. Baptismus sum, auf Deutsch, ich bin getauft. Und das hat ihm geholfen. Warum? Weil die Taufe gilt, auch wenn die Gefühle mal ganz anders sind. Weil sie zeigt, Gottes Liebe, die bleibt, auch wenn ich mal in einer Krise bin, vielleicht einer Glaubenskrise. Und ich kann mich immer wieder daran erinnern, Jesus hat Ja zu mir gesagt. Er hat alles getan, am Kreuz, für mich. Er sagt mir zu, so wie wir es in der Lesung auch gehört haben, übrigens der Vers, durch den ich zum Glauben gekommen bin, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also, Gott hat sich für uns entschieden. Das Zweite, eine Frage, entscheiden wir uns für Gott? Der Vers 10 unseres Textes hört sich sehr grausam an. Da heißt es, dass Gott bei denen, die ihn hassen, Vergeltung übt und sie umbringt. Das passt nicht in das Gottesbild, was heute modern ist. Wir wollen ja lieber einen lieben Gott, der immer sagt, ja, ist alles schon in Ordnung, aber nicht einen Gott der Vergeltung. Anscheinend ist das dieses Gottesbild, dass Gott immer der gutmütige alte Opa ist, nicht das biblische Gottesbild. Aber jetzt fragt man sich, ja, wie passt das denn zusammen? Natürlich steht auch in der Bibel, dass Gott der Liebe, ein Gott der Liebe ist. Wer in der Liebe ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Warum dann Vergeltung? Wir haben eben gesagt und gesehen, dass Gott sich das Volk Israel ausgesucht hat aus Liebe. Also eine Liebesbeziehung mit ihm eingegangen ist. Stellen wir uns mal ein Liebespaar vor. Alles ist schön, der Himmel hängt voller Geigen, wie es so schön heißt. Irgendwann heiraten die beiden, scheinbar eine glückliche Ehe. Und dann kommt der schreckliche Tag, wo der eine rauskriegt, der andere hat mich betrogen oder die andere. Schon längere Zeit fremdgegangen. Was wird der betrogene Ehepartner denken? Wird er sagen, ach, ist doch nicht so schlimm? Wohl kaum. Je mehr er den anderen geliebt hat, desto mehr wird er verletzt sein und entsprechend reagieren. Und so ist es auch bei Gott. Seine Liebe ist unendlich groß, viel größer als jede menschliche Liebe. Und er liebt sie und dich unendlich. Und umso größer ist seine Enttäuschung, wenn wir uns von ihm abwenden. Und dann müssen wir die Folgen tragen. Wer ohne Gott, wer ohne Jesus lebt, ist eben nicht dabei im Leben in der Ewigkeit. Dann bleibt nur der ewige Tod, steht ganz klar in der Bibel. Und ihr sagt, ja, ich habe ja nichts gegen Gott, aber muss das ja nicht übertreiben mit dem frommen Sein. So ein bisschen sozial sein, an Festtagen in die Kirche gehen, ist ja in Ordnung. Denken wir noch an unser Ehepaar. Sagt der, der untreu gewesen sind, man muss ja nicht übertreiben mit der Treue. Also an Festtagen bin ich immer dabei. Zu Weihnachten bin ich brav unter Weihnachtsbaum. Also was beschwerst du dich eigentlich? Nein, sagt der andere, entweder du bist treu, entweder wir leben immer zusammen oder das funktioniert nicht. Und so war es auch damals bei den Israeliten. Die hatten nichts gegen Gott, aber sie standen in der Gefahr, untreu zu werden. Sich immer wieder anderen Göttern zuzuwenden. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte Israels durch, dass sie immer wieder untreu waren. Schon in der Wüste. Immer wieder dieses Murren, ach, gefällt uns, wären wir doch in Ägypten geblieben, der Mose war immer schuld. Und als sie ins Land kamen, dann immer wieder die anderen Götter der Nachbarvölker, immer wieder das Gleiche. Sie wollten sich nicht von Gott abwenden, aber sie wollten eben auch nicht eindeutig zu ihm stehen und seinen Willen tun. Da musste Gott durch Mose eindeutig sagen, so nicht. Interessant ist im Zusammenhang, dass das Volk Israel in Vers 6 als heiliges Volk bezeichnet wird. Schon bei der Begegnung des Volkes Israel am Berg Sinai hatte Gott in 3. Mose 19 gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Was heißt das, heilig sein? Heilig sein heißt zu Gott gehören. Und das heißt auch, sich sozusagen trennen von allem Unheiligen, von allem, was Gott nicht gefällt. Und deswegen werden wir im Neuen Testament immer wieder zur Heiligung aufgefordert. Also immer mehr werden, wie Gott es möchte. Und das ist nicht nur so ein Hobby für so besonders durchgeknallte Fromme, sondern daran hängt die Beziehung zu Gott. Im Hebräerbrief heißt es, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt perfekt sein müssten. Natürlich, auch auf dem Weg der Heiligung mache ich wieder Dinge falsch, versage ich, vielleicht wieder an der gleichen Stelle. Und dann kann ich immer wieder zu Jesus kommen, immer wieder um Vergebung bitten. Aber dazu gehört doch auch, dass ich sage, Herr, verändere du mich immer wieder Stück für Stück durch deinen Heiligen Geist. Und die Warnung, die Heiligung nicht ernst zu nehmen, die ist nicht nur damals aktuell in Israel, sie ist auch für uns heute hochaktuell. Wie oft werden die Gebote Gottes mit Füßen getreten? In unserer Gesellschaft, zum Teil auch in der Kirche. Welche Rolle spielt zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten, wenn wir an das ungeborene Leben denken? Abtreibung gehört ja heute schon fast zu den Menschenrechten. Wer sich dagegen äußert, ist böse, ist rechts, ist undemokratisch. Und wie steht es im Zeitalter der Fake News mit dem Gebot, du sollst nicht lügen? Denken wir nochmal an die Taufe. Überlegen wir mal, wie viele getaufte Truppach-Seelbacher sind nie im Gottesdienst? Wie passt das zusammen mit dem Gebot, du sollst den Feiertag heiligen? Aber es ist zu billig, nur auf die böse Gesellschaft oder die anderen oder die Kirche oder sonst wen zu schimpfen oder auf Leute, die nicht da sind. Fangen wir doch lieber bei uns an. Fange ich doch lieber bei mir an. Ich predige auch immer mir selbst. Wie ist es bei mir persönlich? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen wir unsere schwachen Punkte. Die sind vielleicht bei jedem anders. Der eine sagt, ach, töten ist nicht mein Problem, aber lügen dafür. Oder der andere wieder ein anderes Thema. Wo ist dein Thema, wo es dir schwerfällt, nach Gottes Willen zu leben? Vers 11, halte die Gebote. Die Gebote, wir haben es letzten Sonntag schon gesehen, sind eine Hilfe, ein Spiegel, durch den wir erkennen, wie unser Leben aussieht. In Vers 9 wird betont, dass Gott allein Gott ist. Eine besondere Bedeutung hat also das Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das erste Gebot. Mancher sagt, ich bin kein Muslim, ich bin kein Buddhist, kein Hinduist, also ist das Thema andere Götter für mich kein Thema. Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran hängt dein Herz? Ist es das Geld, das Auto, das Hobby, die Familie, die Freunde, die Gesundheit? Alles gute Dinge, aber wenn es wichtiger wird als Gott, dann ist es ein Problem. Zum Beispiel, wofür gibst du am meisten Geld aus? Kann ja auch mal sagen, nicht? Sag mir, wofür du dein Geld ausgibst und ich sage dir, was dein Gott ist. Prüf das vor Gott. Aber auch andere Götter im wörtlichen Sinne spielen bei uns ja immer größere Rolle. Es ist schon seit längerem üblich, dass die evangelische und die katholische Kirche Muslime zum Ramadan grüßen. Im diesjährigen Grußwort der Kirchen aus Nordrhein-Westfalen wird den Muslimen für ihr spirituelles Wirken gedankt. Da frage ich, was ist damit gemeint? Danken wir dafür, dass Leute anderer Religionen ihre Götter anbeten? Passt das zum ersten Gebot? Nicht, dass wir uns missverstehen. Natürlich haben wir Religionsfreiheit in unserem Land und das ist auch gut so. Und es ist nicht unsere Aufgabe als Christen, Muslime zu bekämpfen. Im Gegenteil, wir sollen ihnen mit Liebe begegnen, wie allen anderen Menschen auch. Keine Frage. Aber wir müssen doch deswegen nicht aktiv das Wirken anderer Religionen befürworten. In Berlin wird das House of One gebaut, das Haus des einen. Da sollen eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge unter einem Dach sein. Schon der Name, Haus des einen, beinhaltet ja, egal welche Religion, es ist ja ein Gott. Im Rahmen einer Diskussion über ein am Dach angebrachtes Kreuz und eine Inschrift am Humboldt-Forum in Berlin bezeichnete der Berliner Landesbischof Christian Stäblein das House of One als ein notwendiges Gegenbild gegen intolerante Exklusivitätsansprüche. Offensichtlich ist es für viele in der evangelischen Kirche heute ein Ausdruck von Intoleranz, zu dem zu stehen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Es gibt viele Beispiele für Untreue gegenüber Gott. Mose warnt uns heute sehr eindringlich davor. Und nochmal die Frage, immer persönlich, wie sieht das in meinem Leben aus? Ich bin nicht besser als andere. Gott verspricht uns aber auch etwas ganz Großes, wenn wir uns an ihn halten. Wenn wir ihn lieben, wenn wir nach seinen Geboten leben. Dann wird auch er seine Versprechen halten. Dann wird auch er uns beistehen, wird er uns nicht im Stich lassen. Er ist der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, steht hier in Vers 9. Eine ähnliche Formulierung findet sich übrigens auch bei den 10 Geboten. Und er wird den Bund seiner Barmherzigkeit halten, wie es hier im letzten Vers heißt. Also, wenn wir unterwegs sind, nochmal, nicht perfekt, aber unterwegs sind mit seinen Geboten, mit seiner Liebe, dass er die Nummer eins ist in meinem Leben, dann können wir uns immer neu an seiner Liebe freuen, dass wir erwählt sind, dass wir merken, wir sind seine Kinder. Wir leben eine Liebesbeziehung zu Gott. Aber die entscheidende Frage ist, tun wir das? Leben wir mit Gott? Entscheiden wir uns für ihn? Viele haben eine Entscheidung getroffen oder sind als Kind in den Glauben hineingewachsen. Wunderbar. Aber vielleicht ist noch jemand hier, der da noch unsicher ist. Dann lade ich ein, ganz neu zu sagen, Jesus, ab heute will ich dein Kind sein und mit dir leben, deine Liebe annehmen, in diese Liebesbeziehung eintreten. Und die schon angefangen haben mit Gott, mit Jesus, die können immer wieder weiter wachsen. Sich erinnern an seine Liebe. Sich erinnern auch das, was in der Taufe er Gott zugesagt hat. Und dann neu sagen, ja, ich will auch seinen Willen tun, in seiner Liebe leben. Es ist ja nicht so, dass wir fertig da sind damit. Ich kenne es bei mir persönlich, dass ich immer wieder Dinge in den Vordergrund schiebe. Dinge, die mir wichtig sind. Schöne Dinge, aber auch Gedanken oder Sorgen oder was. Und auf einmal kreise ich mehr um mich selber als um Gott. Und da brauche ich immer wieder Erneuerung. Und so kann die Erinnerung an die Taufe ein guter Anlass sein, neu zu sagen, ja, ich will ganz mit Gott leben, mein Herz Jesus schenken und mich neu daran freuen. Er ist für mich da, er hat sich für mich entschieden. Wie schön. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du immer wieder Ja zu uns sagst. Danke, dass du alles gegeben hast am Kreuz für uns und für mich. Wir wollen auch Ja sagen zu dir, immer wieder neu, auf dich hören, mit dir leben. Zeig uns ganz konkret, wie das in unserem Leben aussehen kann. Amen.